Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Ich bin ja als großer Hundefan bekannt.
Yes.
Und ich freue mich immer, wenn ein neuer Hund auf den Markt kommt oder wenn man so einen Oldtimer-Hund mal neu bestaunen kann. Und ich habe heute auf dem fantastischen Twitter-Account Depths, Tiefen von Wikipedia, Depths of Wikipedia, Depths.
Kannst du es nochmal sagen? Langsam?
Depths auf Wikipedia. Habe ich einen neuen Hund entdeckt für mich. Und zwar heißt der Turnspit Dog. Und der Turnspit Dog ist benannt nach seiner Funktion, weil diese Hunderasse wurde gezüchtet, damit die in so einem Laufrad neben so einem Kaminfeuer läuft, um so einen Braten zu drehen.
What?
Das war die Funktion dieses Hundes. Das finde ich genial.
Richtiges Scheißleben.
Das ist ein richtiges Scheißleben. Der Wikipedia-Eintrag auf Deutsch über den Turnspit Dog, den Drehspießhund, ist auch einfach nur straight up beleidigend. Das steht so drin. Auf English Dogs beschreibt die Hunde als langem Körperbau, krummbeinig und hässlich, mit misstrauischem, unglücklichem Blick. Erstens, komplett verständlich, dass man misstrauisch und unglücklich ist, wenn dein Job ist, neben einem Feuer einen Braten zu drehen.
Vor allem neben einem Feuer, das muss auch so warm gewesen sein, der arme Hund.
Krank anstrengend. Im englischsprachigen Wikipedia-Eintrag dazu steht, dass die auch mitgenommen worden sind in die Kirche, um die Füße zu wärmen, was ich fantastisch finde. Und dann habe ich irgendwann mal...
Das ist so frech.
Das finde ich genial.
Das ist ein reiner Dienstleistungshund.
Die meisten Tiere waren früher Dienstleister.
Hast du denn jetzt ein Bild von dem?
Er ist gar nicht so hässlich. Er sieht aus ein bisschen wie ein Corgi, finde ich. Der sieht schon ein bisschen unglücklich aus, muss man sagen.
Ja, aber finde ich, ist normal nicht besonders schöner Hund.
Genau, es ist ein normaler Hund. Deshalb ist der wurde so als so normal angesehen, dieser Hund, dass er einfach so, dass es niemanden gejuckt hat, als es den nicht mehr gab. Weil irgendwann mal gab es dann so Federkonstruktionen und Elektromotoren und so weiter. Dann hat man natürlich keinen Hund mehr gebraucht, um einen scheiß Drehspieß zu drehen. Und ich finde das sau anstrengend. Und die meisten Tiere waren Dienstleister. Und ich hätte auch gern ein kleines Dienstleistungstier für mich. Und zwar habe ich keine Möglichkeit gefunden. Heute habe ich zum Beispiel so einen dummen Jubelbeutel von einem Reisebüro dabei, weil ich noch eine kleine Sache rumtragen musste und die hat nicht in meine Jackentaschen gepasst. Und ich weiß, dafür gibt es Handtaschen und so weiter, aber für den Schritt bin ich irgendwie fashiontechnisch noch nicht bereit. Und ich bräuchte deshalb eine kleine Sache für Dinge, die zwischen Hosentasche und Jackentasche sind. Und vielleicht ein bisschen größer noch als Jackentasche. Mhm. Und da gibt es ein Tier, das ich gerne domestizieren würde. Und zwar hätte ich gerne einen Pelikan mit dieser riesigen Schnabel. Und da würde ich dann immer so ein Handyladegerät, Kopfhörer, Notizbuch, einen Stift oder so würde ich alles reintun.
Aber würde der dir dann immer hinterherfliegen oder auf deiner Schulter sitzen?
Der würde hinterherlaufen in so einem Abstand.
Ach so.
Wie so ein 14-Jähriger, der mit seinen Eltern im Einkaufszentrum ist. So, man weiß nicht sofort, dass wir zusammengehören, aber es wird dann schon klar irgendwann.
Aber findest du es tierschutzmäßig okay?
Ey, ich sag's, wie es ist, wenn der das freiwillig macht. Naja, das machen Tiere meistens nicht, ne?
Ich glaube, also du könntest ihn natürlich mal freundlich fragen.
Wenn's auf
ganz
so eine,
lieb.
Wenn es auf so einer Zustimmungsbasis läuft, fände ich das okay. Und außerdem, Pelikane sind bestimmt auch vom Aussterben bedroht. Wenn es da noch einen Bevölkerungsschub gibt, gern geschehen, Biodiversität.
Aber mit
Seite.
Diesem Hund ist auch irgendwie genau das Gleiche passiert, was mit uns so in den nächsten 5 bis 10 Jahren durch KI passieren wird.
Ersetzungsweigel. War egal.
Ja, wirklich. Es war einfach nicht mehr modern genug. Das Prinzip Hund ist nicht mehr aufgegangen.
Ja, wir als Content-Mühlen, wir werden einfach ersetzt. Im Hamsterrad des Contents sind wir nur kleine Hunde.
Meinst du eigentlich, bevor ich jetzt den Opener gleich abfeuer? Meinst du auch, wir werden, also so Podcasts, PodcasterInnen werden auch irgendwann nur noch von künstlichen Intelligenzen moderiert?
Ich habe da einen Hot-Take zu.
Ja.
So Standard-Schriftsätze zu erstellen, das kann ja KI schon ganz gut. Also eine E-Mail oder einen Text schreiben, der jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht ist, das kriegen KIs hin. Natürlich kreative, neue Texte, das kriegt KI nicht hin, weil KI nur aus alten zusammenbaut. Aber ich glaube, dass wir als Menschen uns wieder wegentwickeln werden von textbasierter Kommunikation, weil das Maschinen auch können. Und mit echten Menschen kann man dann nur kommunizieren, wenn man telefoniert. Und das heißt, wir müssen wieder zurück zum Telefon, was ich persönlich das Schlimmste an KI finde.
Hey, aber das hat doch gar nicht mit Podcast zu tun.
Und ja, Podcasts werden auch nicht so schnell ersetzt, weil eine Stimme hörst du es relativ schnell an, gerade wenn sie länger ist als 2 Sätze, dass sie nicht echt ist.
Naja, in 20 Jahren wahrscheinlich leider nicht mehr, so wie in dem Film Her, ne?
Ja, gut, aber wenn ich mich in mein Handy verliebe, das dauert eh nicht mehr lange bei mir. Und ich habe ja auch schon so Gefühle zu einem Staubsaugerroboter, den würde ich auch füttern wollen.
Auch? Hä, warte. Du hast einen Staubsauger?
Nein, deshalb habe ich keinen, weil ich mich verlieben würde. Und dann würde es mir wehtun und dann geht er kaputt und dann bin ich traurig und dann schreibe ich...
Fandest du meinen süß?
Ich finde deinen süß.
Ja.
Und deshalb möchte ich auch nicht mehr zu dir nach Hause, weil ich da auch schon, er hat mir Blicke zugeworfen, ich habe ihm Blicke zugeworfen. Es war irgendwie eine weirde Spannung im Raum, deshalb bin ich gegangen.
Okay.
Hotz
und
Humsi.
Mit Sebastian
Hotz
und Salwa
Humsi.
Hallo.
Mahlzeit.
Schön, dass du wieder da bist.
Ich war ja nicht weg.
Ja doch, jetzt eine Woche waren wir nicht da.
In der Woche waren wir nicht da, jetzt sind wir wieder da.
Ja.
Schön.
Ist nicht schön, dass ich auch wieder da bin.
Ich freue mich auch, dass du da bist, aber ich finde es, zu lang über das Wieder-Dasein zu reden, das steht uns, finde ich, nicht.
Aber findest du nicht, wenn wir 7 Tage keine neue Podcast-Folge veröffentlichen, dann ist es jetzt kind of ein Comeback. Wir haben gerade schon
ein
Comeback.
Es ist, jede Woche ist ein Comeback, das stimmt. Was übrigens ein fantastischer Titel gewesen wäre. Jede Woche ist ein Comeback.
Für den Podcast?
Ja, wenn der Podcast im 2014 rausgekommen wäre, dann wäre es ein toller Titel.
Ich habe letztens meine ganzen Notizen im Handy gelöscht.
Oh
mein, waren 2000.
Das ist für mich die Bibliothek von Alexandria, die gerade verschwunden ist.
Ich wollte, ja, ist es auch, ich wollte nicht. Ich wollte irgendwie Neustart mit dem Jahr. Und ich habe die Liste gefunden, wo unsere Podcast-Titel drin waren. Und die habe ich wiederhergestellt.
Es waren Banger dabei.
Ich konnte noch nicht.
Es waren Banger dabei. Ich sag dir, wie es ist. Der Podcast-Titel Normale Milch wäre super gewesen.
Normale Milch wäre gut gewesen. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz happy über unseren Namen. Ganz ehrlich, wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen könntest, würdest du uns wieder Normale Milch nennen?
Ich fände es funny.
Bist du nicht happy mit unserem Namen?
Ich bin sehr happy mit unserem Namen. Es ist voll okay. Aber Normale Milch finde ich immer finde ich so ein bisschen ungenau in seinem Ausdruck, so dass man so ein bisschen was reininterpretieren kann, weil auch so diese Milchfrage in so einer unpolitisierten 2010er Zeit so eine wichtige Sache war und jetzt ist es eigentlich wieder durch die multiplen Krisen unserer Welt scheißegal, welche Milch man trinkt, und das finde ich irgendwie so nett.
Ja.
Und ich finde das einen guten Titel. Aber wie gesagt, das ist ja...
Es ist zu sehr gemischtes Hack. Wir haben das alle schon besprochen.
Ja, ich finde...
Aber wir könnten Rebranding machen. Es gibt andere Podcasts, die ändern jetzt auch einfach ihren Namen nochmal.
Hä, welcher Podcast hat seinen Namen geändert?
Es gibt einen Podcast, der seinen Namen geändert hat. Von Riccardo Simonetti und Anke Engelke. Die haben jetzt einfach einen neuen Namen.
Das
machen genau den gleichen Podcast, haben einen neuen Namen.
Das finde ich gut. Manchmal muss man seinen Namen ändern. Also das finde ich voll okay.
Also könnten wir doch auch einfach jetzt Normale Milch haben.
Also, nee, das die Tickets
sag
sind verkauft.
Sag ihr doch mal, komm, wir machen mal so einen Community-Aufruf.
Die Tickets sind verkauft für die Tour.
Das ist gut, man muss auch mal interagieren mit den Leuten. Was denkt ihr denn? Seid ihr happy mit unserem Namen? Schreibt's uns gerne.
Ist das nicht so das Prinzip vom Podcast, dass niemand mitreden kann außer uns?
Naja, aber die können uns dann nachher schreiben.
Bitte schreibt nur Salwa, mir ist das...
Hey, fick dich! Warum denn?
Guck, wurdest du in deinem Leben irgendwann mal schon mal Humsi genannt? Wurdest du mit dem Nachnamen mal gerufen?
Nee.
Weil ich nämlich schon, ich wurde Zeit meines Lebens immer Hotz genannt.
In der Schule, oder?
Ja,
was?
Na klar.
Ah ja, okay.
Und deshalb ist, also Hotz ist natürlich, ich frage mich, ob das Hotz in Hotz und Humsi so kumpelhaft, so Hotz, komm mal her, gemeint ist, oder so, Herr Hotz. Ich weiß es nicht. Und deshalb, das ist eine Frage.
Und bei mir findest du es seriös, oder was?
Du bist Frau Humsi, Moderatorin, TV-Legende, Fernsehpreisträgerin. Frau Humsi.
Also meinst du eigentlich, es wird unterschiedlich betont?
Ich finde, ja, Hotz und Humsi. Weil ich finde, also mein Name mit dem Sebastian, wenn mich jemand Sebastian nennt, dann ist das ja auf jeden Fall schon mal privat. Und das finde ich sehr interessant. Und das ist auch dann eher so näherer Freundeskreis. Mhm. Weil so Bekannte nennen mich Hotz. Und Sebastian ist dann immer so etwas Privates, Persönliches, etwas in der Nähe. Aber das kann wieder, wenn man noch näher kommt, schwingt es dann wieder um, weil dann wird nämlich aus dem Sebastian ein Sebastian.
Ja, und das sage ich echt auch.
Das sagst du oft. Jede Person, mit der ich zusammen war, mit der ich mich gestritten habe, hat auch Sebastian gesagt. Und meine Mutter hat auch richtig auf Sebastian gesagt. Da muss der Bast, da ist so ein, das schwingt, der Bastard schwingt in Sebastian mit. Und das ist ein Problem, das ist sehr interessant. Und ich weiß immer direkt, wenn man mit mir spricht, wie die Person zu mir steht.
Okay, ja, das ist für dich einfacher als bei mir, da gibt's nicht so viel Varianz. Bei mir bin ich einfach nur happy, wenn jemand meinen Namen richtig ausspricht. Da bin ich schon
oder buchstabiert.
Und ihn überhaupt ausspricht, und ich glaube, dass da bin ich schon mal happy.
Aber macht's für dich nicht auch einen Unterschied, ob du mit, also Frau Humsi so, aber Salvi, ist das schon sehr nah, oder?
Ja, doch, das stimmt schon. Also ich habe auf jeden Fall paar Spitznamen. Es gibt Salvobert.
Das ist fantastisch.
Es gibt Salvus.
Salvus. Das finde ich Lateinunterricht weird.
Aber der hat sich irgendwie etabliert. Ja, und früher, also als Teenager, nee, eigentlich noch früher in der Grundschule, wollte man ja immer einen Spitznamen haben. Also ich wollte einen Spitznamen haben. Ja. Und da hat man aber noch nicht verstanden, mit Mann meine ich mich, dass man sich einen Spitznamen nicht selber gibt, sondern Freundinnen müssen das entscheiden. Und ich war den Freundinnen aber egal. Die haben sich keinen Spitznamen für mich ausgedacht. Und deswegen habe ich so überlegt, okay, Salvi wird ja irgendwie auf der Hand liegen. Aber das fand ich damals doof. Ich fand damals, es klang blöd. Und jetzt hat sich Salvi etabliert und ich mag den.
Aber wenn du jetzt Freunde von Freunden, Freundinnen von Freundinnen kennenlernst, stellst du dich denen direkt als Salvi vor?
Nein!
Weil das ist
Nein,
nämlich
immer Salva.
Und ich kenne eine Person, die mit mir zu 50% verwandt ist.
Ja.
Die stellt sich nicht mit Michael vor, sondern mit Mike. Und das finde ich so cool.
Aber es gibt so Leute, die einfach so ihren Spitznamen zum normalen Namen akzeptiert haben und die machen dann auch so seriöse Sachen in ihrem Leben. Man denkt sich, ich finde dich einfach all in all weniger seriös, wenn du nur du selber mit deinem Spitznamen bist.
Es gab einen in meiner Jahrgangsstufe, der hieß...
Ich kann nicht Peter Altmaier als Salvi interviewen. Das geht nicht.
Ah, doch, wenn du so bei 1 live bist vielleicht.
Ja, dann.
Und dann stellst du dir so coole Fragen zu seinen alten Tweets oder so.
Ja, stimmt. Dann könnte ich vielleicht
Salvi. Die alten Peter Altmaier Tweets sind für mich ein Kulturerbe. Das ist fantastisch.
Stimmt, der war wild auf Twitter.
Der war wild auf Twitter und hat sehr lustige Sachen geschrieben. Ah, ja, muss man auch, wenn ich mich nicht des Politiker-Abkultens schuldig machen möchte, muss man ehrlich sagen, mein Lieblings-Peter Altmaier-Tweet ist der mit, wo einfach nur geschrieben, was habe ich was falsch gemacht? Und das ist so süß, weil das ist so kontextlos, weil so 11 Jahre alt ist und man weiß, dass, ja, wahrscheinlich, ich denke ja, aber ich weiß nicht konkret, was jetzt gemeint ist.
Ja, aber ich war ja sehr positiv überrascht von ihm, weil der 13-Fragen-Aufzeichnung vor kurzem, weil ich das irgendwie, er hat das so gut geschafft, die Perspektiven der jungen Leute so richtig ernst zu nehmen. Also man hatte nicht das Gefühl, man ist da mit so einem Politiker, an dem gerade alles abprallt.
Jo.
So, ich meine, gut, er ist jetzt auch raus aus dem Geschehen, das heißt, er ist in einer komfortablen Position, aber irgendwie war er so aufgeschlossen, das gefällt mir gut.
Darf ich mal live googeln, was der jetzt macht, weil ich bin mir so sicher, dass der in irgendeinem...
Ich glaube, das ist jetzt einfach so ehrenamtlich noch.
Ich würde sagen, dass der in so einer ganz schrecklichen Lobbybetrieb ist. Ja, nee, kann ich jetzt nicht live.
Okay, reichen wir nach. Schreibt ihr es uns doch.
Bis widerlegt ist, würde ich sagen, dass der Lobbyist ist für Nestle oder so. Irgendwo, was ist der jetzt?
Ich halte mich da raus.
Gut.
Ich würde dir gern von meiner Woche erzählen.
Wie war denn deine Woche?
Danke, dass du endlich
Salvi
fragst. Ja. Oh, du hast mich noch nie Salvi genannt.
Ja, ich finde es auch. Findest du es gut oder schlecht?
Ich weiß nicht, glaube ich, finde es gut. Gut. Ja. Ich war ja unterwegs. Mhm. Ich war ja ganz doll beruflich unterwegs. Und zwar in 2 Tagen in irgendwie 5 Orten, weil wir einen sehr vollen Drehtag hatten. Und ich bin einmal fast den ganzen Rhein mit dem Auto vorbeigefahren und gefühlt einmal die Stunde ausgestiegen und habe irgendwen dort getroffen. Und das liebe ich an meinem Job. Also um es einmal zu erklären, wir drehen gerade für die nächste Aspekte-Folge. Und das ist ja eine Reportagesendung, deswegen treffe ich verschiedene Leute. Und ich liebe das, was man für coole Dinge erlebt. Ich war erstmal auf einer Burg. In einer Burg.
Wie hieß die Burg?
Ich weiß nicht mehr, wie die Burg heißt. Das war der letzte.
Okay, Burg. Aber war es irgendwas Besonderes an der Burg, oder war es eine normale Burg?
Es sind da ja so ganz viele Burgen einfach. Mhm. Also die sind ja wirklich, also die Burgdichte da ist krass. Bist du mal diese Zugfahrt gefahren? Wo fährt man die lang? Irgendwie, wenn man zum Beispiel so von Mainz nach Berlin fährt oder so am Rhein entlang?
Nee.
Die ist so toll. Du fährst halt wirklich, also die Gleise... Ich kann diese Zugfahrt sehr empfehlen. Die sind halt wirklich direkt neben dem Rhein. Und du fährst ganz, ganz lange da entlang und siehst halt die ganzen Burgen. Und es ist so, so schön. Also ich kenne keine vergleichbare Zugstrecke in Deutschland. Musst du auf jeden Fall mal machen.
Meine Lieblingszugstrecke ist, glaube ich, von Hamm nach Köln. Da fährt man so an der Wupper vorbei.
Warum denn?
Das ist mega geil. Man fährt an der Wupper vorbei und man sieht diese absurde Brücke, die gebaut worden ist. Und zwar wurde diese Brücke in der Nähe von Wuppertal, diese riesige Stahl- und Eisenbrücke, die wurde gebaut als deutsche Antwort auf den Eiffelturm. Und das
wirklich?
Ja, das ist kein Scheiß.
Oh Gott, und da wurde diese Hochbahn,
genau,
wo Tuffy der Elefant.
Das ist nochmal was anderes. Aber Wuppertal ist das deutsche Paris, würde ich sagen.
Ja, ich war einmal in Wuppertal und wollte nie wieder dahin.
In Wuppertal, da war ich mal in einem Dance-Biomarkt.
Die haben Dance-Biomarkt?
Natürlich hat Wuppertal einen Biomarkt. Wuppertal ist ein bisschen das Leipzig von NRW.
Guter Vergleich.
Weil es hat nämlich so relativ günstige Mieten noch. Mhm. Es hat eine weirdly große Kunst- und Kulturszene und wahrscheinlich auch ein bisschen Ketaminproblem dementsprechend. Und ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen sehr große Hippie-Dichte auf jeden Fall. Viele Barfußgänger in Wuppertal und in Leipzig. Das ist die Barfußachse Deutschlands.
Ja, ich war damals im Auflegen und es war mein schlimmster Gig jemals. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Das war mein einziger Gig, wo ich mal den Floor leer gespielt habe. Aber egal, es hat mich stärker gemacht.
Ich bin ja burgensozialisiert, weil es gibt in meinem Heimatlandkreis relativ viele Burgen und in meiner Heimatregion Burg Neideck, Burg Rabenstein und Schloss Greifenstein. Dieses Schloss kann ich vom Haus meiner Eltern sehen.
Wirklich?
Also wenn man rausgeht aus der Wohnung, ich glaube sogar aus manchen Zimmerfenstern, kann man dieses Burg am Horizont oben auf dem Berg sehen, dieses Schloss. Und in meinem Kindergarten war auch die Tochter eines der Burgschlossherren. Die Schlosstochter heißt und hieß Johanna von Stauffenberg.
Oh.
Mhm. Und das sind die Stauffenbergs.
Ah, wirklich?
Ja, das sind die Stauffenbergs.
Okay, heftig.
Also und es ist so die Familie von Stauffenberg.
Und warst du da mal eingeladen zum Kindergeburtstag oder so und habt ihr den dann da auch gefeiert?
I wish.
Okay.
Aber ich glaube, eins von meinen Geschwistern war jünger als ich. Ich glaube, eins von meinen Geschwistern war da. Ich habe auf jeden Fall dieses Schloss mal besichtigt. Und es gibt, also es ist so, am Anfang ist es...
Darf ich ganz kurz nur einschieben? Mein Pendant dazu ist, dass die Tochter von Peter Fox auf meiner Grundschule war. Und auch meine Schwestern waren auf meiner Grundschule. Und da waren wir damals immer so, du musst dich unbedingt mit der befreuen. Du musst mit der Tochter von Peter Fox befreundet sein. War das so ein bisschen so?
Ein bisschen so. Mir wurde von meiner Familie nahegelegt, dass ich mich mit der Tochter des Bäckers und des Metzgers anfreunden soll, damit die Versorgungslage sichergestellt ist.
Ja, aber das finde ich
okay. Das ist im Prinzip das fränkische Schweiz-Äquivalent zu Peter Fox, glaube ich. Und ich war öfter mal in diesem Schloss bei so Familienausflügen, weil es ist ein Kilometer weg und du kannst so Kinder 2 Stunden lang durch dieses Schloss laufen lassen. Und es ist halt, am Anfang ist cool, weil du hast halt dieses Playmobil-Ritterburgen-Bild von einem Schloss. Und dann wird es ziemlich schnell ziemlich lame, weil dann kommt so, ja, und das ist das Ankleidezimmer des Schlossherren. Und dann ist es halt so, ja, die haben sich früher Wasser in eine Schüssel gemacht und sich draus gewaschen. So, ja, krass, hätte ich
ja,
auch gemacht.
Ja, hat sich halt schnell auserzählt.
Das ist ein bisschen cool, ist die Waffenkammer. Und was ich auch immer gut fand, der andere Hälfte meiner Familie kommt nämlich aus Rothenburg ob der Tauber. Und das ist so eine Mittelalterstadt und da gibt es das Foltermuseum. Das fand ich immer cool. Ich muss oft drüber nachdenken, dass in Europa das Vierteilen im 12. Jahrhundert erfunden worden ist.
Ach komm.
Und das Händewaschen erst so um 1800 rum. Man hat also so 600 Jahre gehabt, wo man gewusst hat, wie man Menschen in Stücke reißt, aber nicht, wie man die Hände wäscht. Das finde ich eine ganz komische Zeit.
Oh Mann! Egal, ich will das nicht hören.
Spricht nicht für unsere Zivilisation.
Ja, nein, spricht es auch nicht. Also, die Burg, auf der ich war, ich würde sagen, das war eine normale Burg.
Normale Burg.
Also war erstmal drin nicht so spektakulär, aber das Krasseste war, wir sind relativ spät dort angekommen, weil wir schon so viel gedreht haben, so um 10, glaube ich. Und es war schon richtig stockduster. Und die hat halt so 3, 4 fette Gärten gehabt, die so schön waren. Ich konnte halt leider nicht so viel von denen sehen, weil es dunkel war. Aber der Typ, den wir dort interviewt haben, der war halt der Verwalter der Burg. Und eigentlich ist er am Ende sowas wie irgendwie ein Hotelchef gewesen. Ja. Also eigentlich gar nicht so ein spektakulärer Job, aber halt auf dieser Burg. Das heißt, er lebt dort mit seiner Frau und seinem Kind in einem Turm. Und ich find das so verrückt, also so ein verrücktes Leben, in so einer Burg zu leben. Dann wachst du da irgendwie morgens auf und blickst so runter die Berge hinab auf den Rhein. Ich konnte mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dieses Leben zu leben. Und dann da Twitter checken so morgens.
Das fände ich mega geil.
Aber irgendwie auch geil. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich so leben wollen würde.
Warst du in dem Turm drin?
In seinem Turm leider nicht, weil das waren ja die privaten
Gemächer. Warst du in einem anderen Turm?
Nee.
Weil wie waren denn da die Wände?
Warum?
Naja, wenn die Wände rund sind, dann ist es ultra schwer, da Möbel zu finden.
Ja, das habe ich mich aber auch gefragt, wie das bei denen direkt aussieht. Das muss ja rund sein, wenn es ein Turm ist.
Also wenn das so ein großer Turm ist, dann ist es so ein bisschen wie auf der Erdoberfläche egal. Dann ist so diese Wölbung so klein, dass es egal ist.
Ich glaube, es ist eine kleine Wohnung. Und es gibt so eine Challenge bei Sims, dass man runde Häuser baut. Und da hat man nämlich genau das Problem. Wie schafft man das einzurichten? Mhm. Weil du da ja auch immer nur diese kleinen Quadrate hast, die du nutzen kannst.
Das würde mich sau abfucken.
Ich habe es auch schon mal probiert.
Und dann sammelt sich da hinten irgendwie der Staub hinter so einem Schrank, weil da diese Wölbung ist. Das ist eklig.
Ja, eigentlich musst du da nur so Möbel haben, die direkt dafür gebaut wurden, dass sie da
extrem teuer
reinpassen.
Deshalb wohnen wir nicht mehr in Burgen.
Ja. wahrscheinlich. Deswegen wohnen wir jetzt in Berlin, was viel günstiger ist.
Wie wird so eine Burg auch, also wahnsinnig teuer, das zu heizen?
Ja.
Wirklich krank teuer?
Ja, Kamin halt.
Ja, aber da musst du ja diese ganze Gemäuer erstmal so durchheizen.
Ja.
Krank scheiße. Nee,
ja.
Finde ich nicht gut.
Ja, ich dachte, vielleicht wäre das was für dich.
Werbung.
Es wird langsam vom Frühling in den Sommer. Wir starten hier langsam. Ich glaube, das Jahr ist gut angewärmt, finde ich. Und manchmal braucht man ein paar Monate, bis man in so ein Jahr reinkommt und bis man sich um seine Neujahrsvorsätze kümmern kann. Und deshalb würde ich sagen, Mai ist nicht zu spät, um damit anzufangen. Insbesondere, wenn es um finanzielle Vorsätze geht. Und da können wir euch als treue, liebe Vorschlagenden eine fantastische App empfehlen, die unsere heutige Folge sponsert. Wir können euch empfehlen, die Finanzguru-App. Was kann denn die Finanzguru-App alles?
Die Finanzguru-App ist ein digitaler Finanzassistent und hat ganz viele verschiedene Funktionen. Also, man kann einmal alle seine Konten verknüpfen, also egal, ob es jetzt ein normales Bankkonto ist oder PayPal oder ein Kryptokonto, das ist dann da alles übersichtlich aufgelistet. Finanzguru analysiert und kategorisiert automatisch eure Einnahmen und Ausgaben. Also es ist sowas wie ein automatisches digitales Haushaltsbuch. Das heißt, ihr könnt da sehen, wie viel Geld ihr in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben habt und da immer auch ein Auge drauf haben. Also Essen und Trinken, Entertainment und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch nochmal eure Verträge prüfen. Also überflüssige Verträge können über die App direkt kostenlos und rechtssicher gekündigt werden. Das sind jetzt die Funktionen, die dauerhaft kostenlos nutzbar sind. Aber es gibt ja auch eine Finanzguru Premium Version, Finanzguru Plus.
Ganz genau, so ist es. Finanzguru Plus hat nämlich noch viel mehr coole Funktionalitäten, wie zum Beispiel einen Blick in die Zukunft. Welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu? Und es zeigt dir ein frei verfügbares Einkommen an, damit du weißt, wie viel Geld du denn tatsächlich hast. Außerdem kannst du dir Budgets setzen für verschiedene Kategorien. Für Transport, für Lebensmittel, für Shopping und so weiter und so fort. Und so behältst du den ganzen Monat über eine Übersicht über deine Budgets und Finanzen. Außerdem kannst du unlimitierte individuelle Analysen erstellen lassen und dir rückwirkend dein Kaufverhalten anschauen und Muster erkennen, die du vielleicht in Zukunft verändern möchtest, wie zum Beispiel 16.000 Euro für insgesamt viele hundert Hamster ausgeben, wie ich das getan habe. Außerdem gibt es Prognosen der Entwicklung deines Vermögens und viele, viele, viele Extras mehr.
Und extra für die ZuhörerInnen von Hotz & Humsi, wir sind ja hier im Werbeblock, gibt es natürlich ein Angebot. Für NeukundInnen gibt es exklusiv Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos. Normalerweise sind das nur 7 Tage, deswegen jetzt 3 Monate. Und das Ganze funktioniert dann so. Erstens, ihr ladet euch die Finanzguru-App einfach runter. Zweitens, alle Konten sicher verknüpfen. Auf dem Reiter mehr den Gutscheincode eingeben und der ist HOHO, also Caps Lock HOHO. Und dann viertens einfach Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen und in diesem Jahr absolut vollen Überblick über die Finanzen erhalten. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Zeig jetzt mal weiter, wie du im Wald geschlafen hast.
Ja, ach so, dann habe ich noch im Wald geschlafen. Das war auch toll. Ich habe in so einem Baumhaus geschlafen. Jetzt habe ich einen Architekten für die Sendung kennengelernt, der ausschließlich, und wie cool ist das, sich auf Baumhäuser spezialisiert hat. Ich habe seinen Katalog jetzt und er hat wirklich schon 200 Baumhäuser designt und irgendwie 100 bauen lassen. Und ich finde das irgendwie geil, weil Architekt...
Das ist ein Kinderjob, finde
ja,
ich.
Ja, Architekt ist halt sowas so, oh krass, der ist Architekt, das ist irgendwie Künstler, aber der kann auch rechnen. Irgendwie ist das so ein
Stimmt, das ist genau der Architektenjob.
Ja, also es ist so ein beeindruckender Job, finde ich. Aber so Baumhausarchitekt ist so, okay.
Oh, aber ist das nicht noch schwieriger? Sind die, also erste Frage, sind diese Häuser wirklich in den Bäumen?
Ja, teilweise schon. Krank. Also ich habe mir diesen Katalog angeguckt. Leider war ich in keinem Baumhaus, was so richtig in den Bäumen war, sondern es war auch so Stelzen. Mhm. Aber er hat so Baumhäuser, die sind wirklich in 12, 20 Meter Höhe und die sind dann auch richtig, also die sind quasi auf der Basis von Bäumen. Also dann hast du irgendwie 3 Bäume und die geben quasi das Gerüst vor. Und wenn dann Wind da ist, dann bewegt sich auch das ganze Haus mit, so wie sich halt ein Baum im Wind mitbewegt.
Ja, ich würde mir das... Nein, danke.
Doch, das finde ich ja irgendwie
grauenvoll,
richtig toll.
Grauenvoll.
Weil ich finde so, das ist sowas Kindliches, so ein Baumhaus. Und deswegen finde ich es so toll, dass das für Erwachsene ist.
Ich hatte einen Freund, der ein Baumhaus hatte. Es war kein richtiges Baumhaus, sondern es war einfach so eine Hütte auf Stelzen im Garten seiner Eltern.
Ja,
und,
ungefähr so wie das, wo ich
ja,
war.
Ja, genau. Also es war halt so wirklich so, die Grundfläche war vielleicht halb so groß wie der Tisch, an dem wir sitzen, so 4 Quadratmeter. Und das war das Coolste überhaupt. Und wir haben geübt, wie man so sich von diesem vielleicht 2 Meter hohen Baumhaus, wie man sich da so fallen lassen kann, und ohne dass man sich verletzt. Und es hat oft funktioniert, dass wir uns nicht verletzen, aber nicht immer.
Ja, also ich muss sagen, es ist schon ein cooler Job für einen Papa. Wenn der eigene Papa so professionell Baumhäuser baut, schon sehr, sehr nice. Aber das, wo ich, also das war eher so wie so ein Luxus-Apartment für so Leute, die so 3 Tage mal raus in die Natur wollen. Mir war es gruselig genug, weil ich kenne das ja gar nicht, dass man so Naturgeräusche von draußen hört. Ich bin wirklich, was das betrifft, ich kann im Urlaub, wenn ich nach Italien fahre, dann fahre ich nach Palermo in die Stadt. Und wohne dann da in einer Wohnung, die ist eigentlich wie meine Wohnung in Berlin, dass ich die Straße höre, dann fühle ich mich sicher. Aber es gibt ja auch so viele Leute, die sind dann so, ach komm, wir fahren irgendwie nach Mallorca, in so einen ganz abgelegenen Ort, und dann kaufen wir irgendwie einmal ein für 2 Wochen und dann sind wir in einem Haus und da haben wir unsere Ruhe. Da grusel ich mich zu Tode, ich kann nicht
darauf
in so,
ich ja so
Häusern
Bock.
Wohnen. Also Einfamilienhäuser, also sowas.
Ich habe, also Mallorca nicht, aber ich habe schon so öfter so Urlaube gemacht, dass ich so, also einmal hatte ich so einen Urlaub in so einer Hütte an einem Strand in Dänemark. Und da gab es auch kein WLAN und nix. Und es war mega geil. Es war richtig heftig.
Das klingt voll schön, aber ich würde mich gruseln.
Also morgens war einfach so ein Reh auf der Terrasse gestanden.
Und
das war saugeil.
Ja,
da denke ich oft dran.
Ich höre dich und ich finde das gut und ich kann das nachvollziehen und ich wäre gerne so. Aber ich konnte mich zwischen 2 Betten entscheiden und ich habe das eine Bett genommen, wo ich die Tür nochmal abschließen konnte.
Das verstehe ich.
Ich weiß, ich will wirklich jetzt ja nicht nachts im Wald geklaut werden.
Also ich habe wirklich keinerlei, also wahrscheinlich auch wegen meines Geschlechts und
wahrscheinlich.
Ich bin halt auch weiß und deutsch, habe sehr wenig Misstrauen gegenüber anderen Menschen und glaube auch nicht, also ich begegne selten Menschen auf der Straße und denke mir, oh, die möchten mir was Böses. Und ich sperre auch jetzt zum Beispiel meine Wohnung nie ab. Und aber manchmal überkommt es mich nachts, wenn ich einen gruseligen Film zum Beispiel geguckt habe, dann sperre ich meine Schlafzimmertür nochmal ab, weil es so irgendwie
doppelt,
Sicherheit gibt.
Doppelt sicher.
Ja, genau. Aber wenn jemand so einbricht in meine Wohnung, dann würde der wahrscheinlich auch ins Schlafzimmer irgendwie kommen. Das wird ihn wahrscheinlich nicht aufhalten.
Der wird irgendwie seinen Weg dahin finden.
Er wird es wahrscheinlich schaffen.
Ja.
Aber würdest du mich dann als den Naturburschen dieses Podcasts sehen?
Ja, schon.
Weil ich wurde...
Ich glaube schon. Obwohl, ganz im Ernst, du bist zu viel auf Twitter, um Naturbursche genannt zu werden. Das fände ich irgendwie frech.
Dieses Podcast, das hat diese Einschränkung.
Ja, okay.
Weil ich wurde über Jahrzehnte meines Lebens, 1,5 Jahrzehnte meines Lebens, von Enten geweckt. Weil mein Zimmer war so raus zur Straße, und zur Straße heißt halt, da fahren am Tag 10 Autos. Aber nach der Straße war so ein Apfelbaum und der war in der Nähe von einem Bach. Und aus dem Bach kamen immer die Enten raus und haben sich im Herbst an den Äpfeln dick und fett gefressen, weil der Winter kommt, ja. Und die haben wirklich mit großer Freude diese leicht vergammelten Äpfel gegessen, was wahrscheinlich mega geil ist für Enten, weil du brauchst so 3, 4 vergammelte Äpfel und dann bist du so angetrunken. Und die Enten haben...
Stimmt, die haben sich einfach eine richtig gute Zeit gemacht.
Die haben einfach um 6 Uhr morgens, immer wenn ich sowieso aufstehen musste, haben die angefangen zu quaken. Und das fand ich richtig...
Das finde ich
beschissen.
Toll. Ach so.
Also ich fand es als Kind saukacke.
Ja. Aber jetzt würde man sich wieder nach sowas sehen.
Ja, aber Enten machen ja kein niedliches Vogelgeräusch.
Ja,
das sind
ja
keine.
Stimmt. Nach Tag 2 ist es so nicht mehr so, oh süß, da sind Enten, sondern ja.
Enten klingen wirklich wie dieser nervige iPhone-Ton, den man einstellen kann. Und deshalb Enten, schöne Tiere, eigentlich ganz hübsche Tiere, aber auch ein bisschen weird, wie jeder Vogel am Ende.
Ja, wie jeder Vogel.
Was hast du noch erlebt in der Pfalz?
Ja, du, apropos Thema angetrunken, da möchte ich dir noch was von erzählen. Und zwar möchte ich gerne mit dir über Produktköniginnen reden. Ich habe nämlich eine kennengelernt.
Ja.
Wir sind diesen Rhein entlang gefahren und haben verschiedene Leute getroffen, die dort verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel der Verwalter der Burg. Und ich habe die Lorelei getroffen. Und erstmal, Leute sind jetzt vielleicht so, wieso die Lorelei?
Ja.
Lorelei ist eigentlich ein Fels. Ein historischer Ort, den man sich anschauen kann am Rhein. Und früher gab es da, also es gibt so eine Sage darum, um eine Frau, die da vorher auf dem, die da oben, Was ist los?
Du guckst nervös. Erzähl, aber ich hab Input dazu. Erzähl.
Okay, ich bin gespannt. Sorry. Also, die Schiffe, die früher da am Rhein an genau dieser Stelle um den Fels quasi rumfahren mussten, die hatten immer genau an der Stelle große Probleme. Da gab es super viele Schiffsunglücke, weil da war irgendwie so eine Sanderhebung im Wasser und irgendwelche Strudel sind da entstanden. Ich kann euch das nicht erklären, aber auf jeden Fall gab es da immer Probleme, wenn die Schiffe da lang sind. Das heißt, da gab es einige Schiffsunglücke. Das ist etwas, das kann man jetzt erstmal, wenn man so Ahnung davon hat, was in so einem Rhein passiert und das besser erklären kann als ich, was erstmal sinnvoll klingt und wo man keine Sage braucht, um sich das zu erklären. Damals brauchte man aber Sagen und natürlich war es eine sexistische Sage.
Ja, klar.
Von der Lorelei. Und zwar musste natürlich eine Frau mit ins Spiel, die schuld daran war, dass die Männer Fehler machen, weil Männer machen so von alleine keine Fehler. Es kann nur eine Frau dran schuld sein. Und diese Sage besagt, dass die Lorelei oben auf diesem Fels gesessen haben soll. Sie soll langes, güldenes Haar gehabt haben. In den ganzen Darstellungen ist sie auch immer nackt. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Und soll dann dort oben ihr Haar gekämmt haben. Und die Männer haben hochgeschaut und waren natürlich so verwirrt und so beeindruckt von dieser Frau, dass dadurch die Schiffsunglücke passiert sind, weil sie sich nicht mehr konzentrieren konnten. Und die Produktköniginnen sind ja immer,
ganz kurz, es wird sich gemeldet.
Okay.
Ganz kurz zur Lorelei. Und zwar kenne ich dieses Märchen der Lorelei aus einer einzigen historischen Quelle, die, glaube ich, relativ viele in unseren und älteren Generationen kennen. Und zwar singt der Seeelefant Seelefant bei der Augsburger Puppenkiste, bei Urmel aus dem Eis.
Singt er das Lorelei-Lied?
Das Lorelei-Lied von Heinrich Heine. Dieses Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ah. Das singt der Seeelefant aus, oder der Seeelefant, okay. Seeelefant aus Urmel aus dem Eis. Und deshalb kriege ich immer so extreme Flashbacks, wenn jemand die Lorelei erwähnt.
Aber es ist dann eine schöne Kindheitserinnerung.
Es ist mega geil, okay. Urmel aus dem Eis, fantastisch. Und alleine die Entscheidung, einen Seeelefant Seeelefant zu nennen, ist sausüß. Und er hat eben diese krasse, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, das Ech. Und so weiter. So traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Das klingt ganz niedlich.
Ist sau süß.
Ich habe leider keinen Seelefant getroffen dort oben.
Schade, aber ist sau süß.
Aber ich habe die heutige Lorelei getroffen. Und zwar ist das eine Produktkönigin am Ende. Wir kennen ja so Weinkönigin.
Bringt die auch Seemänner um?
Leider nein.
Bist du dir 100% sicher?
Nein.
Kritische Solidarität mit der Lorelei.
Ich hätte da vielleicht investigativ ein bisschen kritischer nachfragen sollen.
Ist okay.
Ich hab sie nicht gefragt.
Du bist der Tucker Carlson der Lorelei.
Ja, wirklich? Scheiße. Naja, egal. Auf jeden Fall, sie ist die Produktkönigin der Lorelei. Das heißt, am Ende bewerben ja immer ihre Region. Und es geht ganz viel um Heimatliebe. Mhm. Dann gibt es irgendwie eine Weinkönigin. Gab's bei euch gab es doch bestimmt auch sowas.
Ich vermute, es gibt, glaube ich, in meinem Dorf allein gibt es viele Bierkönige.
Ja.
Aber die sind nicht gewählt worden.
Es gibt Königinnen. Erstmal sind das immer Frauen, meistens.
Ja. Ich verstehe, im Hinblick auf die Bierkönige aus meinem Dorf gibt es einen guten Grund, nicht mit deren Gesichtern zu werben.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Nee, also ich kenne keine dieser Produktköniginnenwahlen aktiv, aber die gibt es halt überall.
Gibt's überall. Es gibt die Kartoffelkönigin, es gibt die Kohlkönigin, es gibt die Weinkönigin, es gibt wirklich alles. Also egal, also das, was in der Region eben so das gefragte Produkt ist, dafür kann man sich wählen lassen oder bewerben, um dann in so einem Prinzessinnenkleid und mit so einer Schärpe, vielleicht so noch so einer Krone und so, diese für seine Region zu vertreten. Das ist ein Ehrenamt.
Mhm.
Und
ist das ein Ehrenamt?
Es ist ein Ehrenamt, die verdienen kein Geld damit.
Aber warum sollte, also cool, aber warum?
Also die Frau, die ich kennengelernt habe, die war so cool. Und ich muss auch sagen, man kommt ja dann häufig, hat man dann so Vorurteile, wenn man irgendwie aus der Stadt kommt und das eben nicht kennt. Und ich war so beeindruckt aber davon, wie viel Bock sie darauf hat. Ja. Die hat einen Vollzeitjob in München, lebt aber in der Pfalz, in diesem kleinen Ort und ist nebenbei eben ehrenamtlich Lorelei und in dem Sinne eine Art Produktkönigin und hat eigentlich keine Freizeit. Und sie liebt halt irgendwie ihre Region und sie die ganze Geschichte der Lorelei, das hat ja ganz viel mit der Zeit der Romantik zu tun und so. Die möchte einfach dieses Kulturgut so aufrechterhalten und dafür werben. Und so und am Ende machst du ja so wie auch Tourismusarbeit und dann gehen die zu Festen und was weiß ich was und machen dann Fotos mit Touris, mit Politikern, allem Möglichen und sowas. Und die hatte da einfach, die findet, ich weiß nicht, ich glaube, die brennt da einfach wirklich für.
Aber kriegt man da nicht so, aber ist es nicht so ein Ehrenamt wie so, ja, du kriegst hier kein Geld, aber hier hat jemand aus Versehen 50.000 Euro liegen lassen. Oh Mann, hoffentlich nimmt die niemand mit.
Also ich glaube wirklich
aber
nicht.
Aber ich gönne es ihr.
Ich glaube wirklich nicht. Also sie hat dann zum Beispiel, ich glaube, die liebt es einfach. Ich glaube, es sind wirklich, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch so einen Reiz hat. Ich meine, es gibt dann ein Plakat von dir, das hängt dann in deinem Heimatdorf oder in deinem Heimatort. Da sind wir vorbeigefahren, da hing dann so ein Foto von ihr, wo sie halt in ihrem Prinzessinnenkleid ist. Und sie hat halt, andere haben ja eine Krone, sie hat einen Kamm.
Oh mein Gott, es gibt also das Nürnberger Christkindl, die Frau, die immer zum Christkindvertreterin auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt gewählt wird oder ernannt wird, weiß nicht, wie basisdemokratisch das funktioniert, das ist ja auch eine Produktkönigin am Ende.
Ja, zum Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, dass es sowas ist wie so der Ursprung des It-Girls. Du bist dann halt It-Girl in deinem Ort. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Bock macht. Die hat dann eine Instagram-Page und so. Weißt du, dann bist du die ganze Zeit auf irgendwelchen Events, kannst irgendwie coole Klamotten tragen. Und du erlebst halt viel. Also sie macht auch Reisen dadurch und so. Ich glaube, es schon, kann schon ein cooles Ehrenamt sein. Außer natürlich, du hast ja mit ganz vielen Männern zu tun, die dann Fotos mit dir machen wollen. Und das hat sie auch erzählt. Da wird natürlich ganz viel, auch mal rutscht mal die Hand beim Foto nach unten und so. Und da meinte sie, das ist dann teilweise natürlich nicht so cool. Und ja, das ist halt auch krass. Diese Geschichte der Lorelei ist natürlich sehr sexistisch oder grundsexistisch, dass man dann halt so altmodische Geschichten aufrecht erhält oder sich auch in so ein altmodisches Frauenbild begibt mit so mit dieser Kleidung und so. Aber sie interpretiert das irgendwie für sich neu und findet das cool. Das fand ich irgendwie, weiß nicht, ich fand es irgendwie cool, so diesen Einblick in ihre Welt zu bekommen.
Welches Produkt würdest du als Königin vertreten?
Wurst. Vegetarische Wurst sofort. Currywurst in Berlin. Ich wäre ja eine Berliner Königin. Und ich würde die Berliner Currywurst vertreten, die vegetarische. Und es würde auf jeden Fall, es würde sich immer viel, wenn ich zu diesen Treffen kommen würde von den ganzen deutschen Produktköniginnen, da gibt es immer einen Tag, da treffen die sich alle dann.
Oh mein Gott.
So ein Fest. Und dann wäre ich auf jeden Fall die, die alle hassen, weil ich wäre so die aus Berlin. Na klar, vertritt sie nicht eine normale Fleischwurst, sondern die vegetarische. Und ich hätte dann auch so ein schwarzes Kleid, weißt du, weil ich aus Berlin komme. Mich würden alle hassen.
Aber, also, warum, erstens, warum ist das keine Reality-Show, dieses Treffen? Weil es wäre so cool.
Stimmt.
Weil es wäre so cool, man könnte so eine Kochshow draus machen und immer die Teams aus den Produkten dir ein Gericht bilden. Also du müsstest zum Beispiel mit der Currypulverkönigin und mit der Weser Ketchup-Königin müsstest du dann irgendwie eine Currywurst machen. Und die
Oder wie im Dschungelcamp, wir müssen dann irgendeine Challenge zusammen erfüllen.
Und am Ende müsst ihr dieses Ding kochen, das aus euren allen Produkten, für die ihr Königin seid, zusammengesetzt wird.
Und was gewinnen wir dann?
Dann ist man einfach Königin von Deutschland, tatsächlich.
Königin von Deutschland?
Königin von Deutschland wird man dann, für 4 Jahre. Das ist... Dann haben wir auch unsere Wahldiskussion auch beerdigt.
Gelöst.
Kein Problem. Das fände ich super. Und ich weiß gar nicht, wofür ich gerne König wäre. Ich glaube, ich wäre gern für einen
Kaffee?
Der Kaffeekönig da. Kaffeekönig ist das Berliner Äquivalent zu den Bierkönigen aus meinem Dorf. Und beide.
Es klingt auch irgendwie so, als hättest du irgendwas mit Kolonialismus zu tun. Also es ist irgendwie nicht politisch korrekt.
Das ist so ein Hamburger Denkmal für einen Kaffeekönig. Ja, und wenn man seinen Daumen reibt, dann kriegt man.
Mozzarella?
Du
liebst auch Mozzarella.
Ich liebe Mozzarella, aber ich würde gerne einer kleinen Sache mehr Aufmerksamkeit geben, und zwar dem Radieschen. Ich wäre gern der Radieschenkönig.
Ja, das klingt ganz lieb.
Und der Radieschenkönig klingt wie eine Kindergeschichte.
Ja, das ist perfekt.
Und Radieschen ist was ganz Feines. Ich habe richtig gerne Radieschen zu Hause.
Ich auch.
Ich finde,
dippst du dir in Salz?
Oder ich reibe die so über die Mandoline. Und hau da so ein bisschen, ganz wenig Salz drauf. Vielleicht mal auch so dieses Maldonsalz, dieses so knusprige Salz.
Ja, sehr gut.
Oder halt, was im Moment mein Go-To-Snack ist, ist so ein Knäckebrot oder eine Maiswaffel, Körniger Frischkäse und dann so ein paar dünne Scheiben Gurke, ein paar dünne Scheiben Radieschen. Das ist was Feines, das macht Freude. Es ist was Herrliches. Ich wäre gerne Radieschenkönig.
Ja, kannst du sofort sein.
Dankeschön.
Akzeptiere ich.
Fleischwurstkönigin und Radieschenkönig.
Das klingt irgendwie cool.
Wir wären aber in unterschiedlichen Teams auf jeden Fall.
Ja,
ich müsste so mit Leuten... wobei, wenn wir einen Wurstsalat machen, dann könnten wir das gemeinsam machen.
Stimmt.
Das fände ich schön. Ich würde gerne mit dir in der Produkt-Royalty-Show... antreten im Team Wurstsalat, vegetarischer Wurstsalat. Dann kriegen wir noch so einen Gouda-König oder so dazu.
Oh ja.
Und jemanden für saure Gurken aus dem Spreewald. Ja. Das ist eigentlich ganz okay. Mit denen kommen wir zurecht.
Ich find's auch gut. Und dann würden wir würden dann aber auch unsere Region vertreten und müssen dann auch, wie sie, immer so Interviews dafür geben und so. Und dafür würde man sich dann aber auch immer in sein Kostüm, also müsste man das immer anziehen. Sie hatte das natürlich auch an für das Interview. Sie hatte so ein Kleid und da war so ein ganz langer, ein grünes Kleid. Das steht für die Files, für die Natur und die Bäume. Und dann war da so ein Glitzerstreifen einmal drumherum. Dann habe ich sie natürlich angesprochen auf das Design, ob sie sich das gewünscht hat, weil das wird immer maßgeschneidert für jede neue Königin. Und dieser Glitzerstreifen, der von oben bis nach unten das Kleid herunterführte, ist natürlich der Rhein.
Das finde ich saugeil.
Cool, oder?
Ich würde wahrscheinlich ein Kostüm bekommen, das, bei dem immer Leute sagen, ah, du bist bestimmt der Erdbeerkönig. Und dann muss ich immer so wütend antworten, nein, ich bin der Radieschenkönig, das sieht man doch.
Ja, deins würde so ein bisschen so nach so Schultheater aussehen.
Ja, ein bisschen.
So
stell ich's mir vor. Ja, und bei dir hingegen im Fleischwurstkostüm, ich würde sagen, du hast ein klassisches...
Ich habe so ein Kim Kardashian, so ein Suit an einfach. So, weißt du, ich bin einfach komplett in so einem hautfarbenen Anzug.
Ja, finde ich gut. Aber ich habe eher gedacht, dass du vielleicht so einen Ring Fleischwurst wie so eine Schärpe umgelegt bekommst.
Das ist perfekt.
Das finde ich toll, ja, und köstlich.
Da müssen wir mal Rügenwalder Mühle fragen, ob die mir sowas herstellen würden, weil das gibt es ja bei der Vegetarischen nicht.
Das würden die safe machen. Und ich habe nämlich auch eine Idee für einen Snack, falls Rügenwalder Mühle gerade zuhört. Und zwar gibt es doch diese Süßigkeiten-Armbänder.
Ja.
Diese auch so Zuckerperlen
aus Zucker,
sind.
Ja.
Und das aus einer Wurst.
Ja, finde ich auch gut.
Mit so Salamipralinen dran.
Finde ich auch gut. Und dann könnten wir aber auch direkt diese Zigaretten früher, die man so geraucht hat, in Anführungszeichen, aus Schokolade, die finde ich, könnte man auch nochmal aus Wurst machen.
Die Snack-Salamis.
Ja, aber ganz, also wirklich so in so einer Zigarettenverpackung.
Das fände ich toll.
Ja, finde ich auch.
Oh, aber man sagt ja immer so, Fleisch essen ist das neue Rauchen. Und dann finde ich, ja, das sollte man so machen. Das gibt so, es gibt doch immer so die neuen Rauchen.
Ja.
Sitzen ist das neue Rauchen, Fleisch essen ist das neue Rauchen.
Das ist immer das neue Rauchen.
Und ich finde es cool, wenn ich mich an einem Bahnhof in den Wurstessbereich stelle und so eine kleine Packung vegetarische Salamis raushol und die dann so genüsslich, aber auch verschämt während des Halts meines ICEs für 4 Minuten esse ich die dann da draus. Was auch gut wäre für den Geruch im Zug. Das fände ich allgemein gut.
Ich werde so random oft gefragt, ich hatte gerade so ein Flashback bei so Zugfragerunde, Q&A. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich rauche. Und ich frage mich, warum Leute das beschäftigt. Ja? Ich habe einen Raucher-Vibe.
Du hast Raucher-Vibes.
Aber das klingt irgendwie nicht nach einem Kompliment.
Doch, weil das Coole am Rauchen sind ja die Vibes.
Ah.
Und das Schlechte am Rauchen ist, dass man davon stirbt und stinkt.
Ich dachte, ich sehe vielleicht so aus, als hätte ich gelbe Finger.
Nee, wenn du gelbe Finger hättest, würde ich nicht zuerst ans Rauchen denken, sondern dass du so irgendwas dass du dir so einen Kurkuma-Smoothie gemacht hast oder so. Aber ich finde, du hast ein bisschen Rauch, du hast so coole Raucherinnen-Vibes.
Warum denn? Ich finde gar nicht.
Du kommst aus Berlin.
Ja, okay. Bekommst du diese Frage auch oft? Weil ich habe mich gefragt, warum ich diese Frage so oft bekomme.
Ich krieg die Frage manchmal gestellt, weil ich manchmal so Witze darüber mache, dass ich Rauchen cool finde.
Ach so,
und dann muss ich immer sagen, ja, ich bin kein Raucher, aber ich bin Raucher-Ally. Und,
ich habe dich noch nie rauchen gesehen.
Ich finde, das Geilste daran, nicht Raucher zu sein, ist, dass man manchmal, wenn man Lust bekommt, kann man einfach mal so 10 Zigaretten an einem Abend rauchen. Und das ist gesund, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, das ist dein Gesundheit.
Also ich würde mir niemals eine Schachtel Zigaretten kaufen, aber ich freue mich immer so, zu einem Bier in der Kneipe so 2 Zigaretten zu rauchen oder so. Finde ich ganz was Feines.
Ja.
Also es ist jetzt keine Rauchpropaganda, aber es ist was ganz Feines manchmal.
You go.
Ein Genussraucher bin ich.
Ein Genussraucher bist du.
Werbung.
Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon. Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Ich freue mich.
Dann denke ich mir, das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie egoistisch sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Simon Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Simon Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag, gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G. 5G. Allnet Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 GB on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar habe ich mitbekommen, ich bekomme ja gerne Dinge aus dem Fußball, aus der Fußballbubble mit.
Ja.
Weil ich das irgendwie spannend finde, was daraus so für gesellschaftspolitische Diskussionen stehen. Mhm. Aber der Fußball selber interessiert mich nicht. Ich habe jetzt natürlich mitbekommen, dass einiges in den letzten Wochen beim Fußball passiert ist, was ich cool fand. Und zwar wurden Bälle geworfen aufs Spielfeld, fand ich cool. Mhm. Dann wurden so, wie nennt man denn diese ferngesteuerten Autos?
Ich glaube, man nennt die einfach so.
Ferngesteuerte Autos, mega uncooler Begriff.
RC-Car kann man, glaube ich, noch sagen.
Das. Aufs Feld geworfen. Dann auch so ferngesteuerte Flugzeuge. Mhm. Und ich wollte dich mal fragen, ob du mir erklären kannst, was da los ist.
Okay.
Weil ganz ehrlich, ich hatte keine Lust, mich da rein zu nerden. Hat mich nicht genug interessiert.
Herzlich willkommen zum Fußball-Eck.
Können wir dafür schnell bitte einen Jingle machen?
Ganz schnell.
Sagst du nochmal herzlich willkommen zum Fußball-Eck?
Sebastians Fußball-Eck. Fußball ist international so organisiert, dass Vereine meistens irgendwem gehören. In England gehört jeder Profiverein irgendwem. Das ist manchmal so ein lokaler Dosenfutterhersteller, manchmal ist es der saudi-arabische Staatsfonds, aber meistens gehören Fußballvereine irgendwem. Und es ist eigentlich überall so. Überall gehören Fußballvereine irgendwem. In Deutschland ist es aber so geregelt, dass Fußballvereine niemandem gehören können, außer den Fans. Das ist so die allgemeine Regel, das heißt 50+1 Regel. Das heißt, in jedem Fußballverein und jeder Kapitalgesellschaft, die aus einem Fußballverein gegründet worden ist, haben die Vereinsmitglieder die Fans das Sagen.
Frage.
Ja.
RB Leipzig?
Das ist eine Ausnahme.
Okay.
Das
ist doch Red Bull, oder?
Genau, ist Red Bull. Es gibt noch andere Vereine, bei denen diese 50+1 Regel umgangen wird.
Okay.
Zum Beispiel bei
Bayer Leverkusen.
Bayer Leverkusen, ja. Beim VfL Wolfsburg, ja. Oder auch bei TSG 1899 Hoffenheim. Die ist sehr mit SAP, sehr mit Dietmar Hopp verbandelt. Es gibt noch ein paar andere Vereine, bei denen das so umgangen wird, bei denen das mehr oder weniger erfolgreich läuft. Bei Hannover 96, bei 1860 München. Es gibt immer wieder Vereine, die diese Regel umgehen. Aber im Großen und Ganzen gibt es die Regel, wenn du ein Verein bist, gehörst du den Mitgliedern dieses Vereins. Und das ist eine coole Regel. Und das macht Deutschland als Fußballnation besonders, weil deutsche Fußballvereine eben den Fans gehören, weil Fans deutlich mehr Einfluss haben auf den Sport als beispielsweise in England.
Noch eine Nachfrage. Bist du Mitglied in einem Verein?
Nein.
Okay, gut.
Das heißt aber nicht, dass der deutsche Fußball irgendwie so eine kleine Freizeitsportgemeinschaft ist, sondern der deutsche Fußball ist genauso durchkommerzialisiert wie wahrscheinlich jede andere Liga auf der Welt. Und es gibt wahnsinnig viele Anteilseigner von irgendwelchen aus Fußballvereinen gegründeten AGs und es gibt Sponsoren und Vermarktung und bla bla bla. Also der deutsche Fußball ist keine Bastion des coolen Vereinssports. Aber es gibt jetzt einen weiteren Schritt in Richtung einer Kommerzialisierung, der diskutiert wird, und zwar denkt die Deutsche Fußballliga, so der Dachverband, der diese ganzen Ligen leitet und begründet und organisiert, die denken darüber nach, ob es nicht sinnvoll wäre, dass man Investoren den Einstieg in diese Liga ermöglicht. Also, dass man Anteile an dieser Liga kaufen kann als BlackRock oder als Visa Investment Fonds, und diese Investoren zahlen dann 1 Milliarde Euro. Der wird zwischen den Vereinen aufgeteilt und dann können die ein bisschen mitbestimmen, können die Namensrechte an der Liga an irgendwen verkaufen und dann wird Geld generiert für die Fußballmannschaften.
Sag mal ein Beispielverein. was also den das betreffen könnte? Also
im Prinzip alle Profifußballvereine in Deutschland, okay, von der ersten bis zur dritten Liga.
Also wenn wir jetzt Dortmund haben,
ja,
und dann gäbe es da diesen neuen Investoren,
ja,
der könnte dann zum Beispiel einfach da hingehen und sagen, ich will nicht mehr, dass es jetzt hier Dortmund.
Nein, das können, okay, die nicht, aber die Namensrechte der Liga könnten beispielsweise verkauft werden. Dann, okay, heißt das nicht mehr Bundesliga, sondern die Rügenwalder Mühle Bundesliga. Es wäre halt Vermarktung auf der höchsten Ebene.
Aber das ist sympathisch prankig von den Fußballfans. Die haben keinen Bock auf Kommerz.
Genau, oder? Die haben keinen Bock auf Kommerz, die haben keinen Bock auf Investoren, die dann zum Beispiel die Spieltage umordnen und sagen, du 15:30 am Samstag, da kriegen wir nicht genügend Einschaltquote am Fernsehen und für die internationale Vermarktung ist das auch schlecht. Warum findet das nicht alles Montagabend um 21 Uhr statt und der letzte Spieltag wird irgendwie in Katar ausgetragen oder so? Das könnte halt passieren, das passiert in anderen Ligen schon und es ist halt scheiße für den Stadiongänger, für den Fan.
Ja, und haben sie Einfluss bestimmt auch auf die Ticketpreise, oder? Die sind ja, glaube ich, eh schon hoch.
Die sind in Deutschland tatsächlich im europäischen Durchschnitt relativ weit unten.
Ah, okay.
Also so Dauerkarten kosten wenige 100 €, während die in England, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Pfund kosten können.
Okay.
Das ist alles noch halbwegs cool, aber dieses halbwegs Coole, das trotz des unfassbaren Einflusses von Wirtschaftsinteressen auf diesen Sport noch erhalten wird, das könnte halt mit dem Einfluss von Investoren in die Liga, nicht in die einzelnen Vereine, sondern in die Liga, schwieriger und schlechter werden. Und deshalb nutzen die Fans und die Ultras, aller Vereine, ihre einzige Macht aus, die sie haben und boykottieren und blockieren den Spielfluss. Und das funktioniert am besten, indem man zum Beispiel Tennisbälle auf den Platz wirft.
Ja, und es gibt ja wirklich Unterbrechungen,
ja,
ne?
Genau.
Habe ich gesehen.
Also die im Moment kannst du damit rechnen, dass ein Bundesligaspiel, das um 15.30 Uhr angepfiffen wird, das ist frühestens 2 Stunden später um 17.30 Uhr durch.
Belastend. Schalten die immer zurück in die Studios oder kann man wenigstens sehen, was auf dem Feld passiert?
Man kann schon sehen, was auf dem Feld passiert.
Okay.
Es wird nicht mehr auf die Tribünen geschaltet, damit man so sieht, was für Transparente da sind und so weiter, sondern es ist dann so, dann werden irgendwelche Spieler beim Warmhalten gefilmt und die Kommentatoren sind immer so, ja, der Protest wurde jetzt angebracht, aber langsam muss es auch mal gut sein. Wir wollen hier einfach alle am Samstag Fußball sehen und nicht dieser Kommerz, diese Politik, das gehört nicht ins Stadion.
Oh, meinst du, die ganzen Fußballspieler gehen dann zurück in die Kabine und regen sich so richtig krass darüber auf? Bestimmt, oder?
Also es gibt Trainer und Spieler, die so sagen, puh, ja, hier, das behindert den Spielfluss und wir können uns nicht mehr richtig konzentrieren. Und zum Beispiel am Sonntagabend haben die Bayern beim VfL Bochum gespielt und haben die erste Viertelstunde ganz gut gespielt, haben so erwartungsgemäß ein Tor geschossen, waren vorne und haben dann nach der ersten Unterbrechung wegen Bälle werfen komplett den Faden verloren und haben dann verloren. Ich persönlich finde das sehr lustig und gut. Es gibt bestimmt Spieler, die das aufregt, aber es ist halt auch das maximal Unpopuläre, was man jetzt sagen kann.
Ja, ja, okay, stimmt.
Und
die sind ja eigentlich auf deren Seite, die Fans. Irgendwie.
Ich glaube, nee, die sind nicht auf der Seite von irgendwelchen, von den Spielern, sondern die sind auf der Seite von, hey, das ist unser Verein, wir fahren hier jeden Samstag hin, wir fahren irgendwie nach Sandhausen, um noch hier unseren Verein zu sehen und wir sind Mitglieder im Verein, wir bestimmen diesen Verein mit und uns ist dieser Verein und die Idee des Vereins viel wichtiger, als wenn jetzt irgendein Spieler 300.000 € mehr im Jahr verdient, weil dieser Investor eingestiegen ist in der Liga.
Okay, die würden dann auch mehr da deswegen verdienen.
Genau, also die Investorengelder würden natürlich an die einzelnen Fußballvereine aufgeteilt werden und die würden, glaube ich, so, lass es 50 Millionen mehr sein haben.
Und ich fand, also es fing ja an mit den Tennisbällen,
genau,
die aufs Spielfeld geworfen wurden. Dann habe ich das mit den ferngesteuerten Autos und Flugzeugen mitbekommen. Und ich muss sagen, ich finde es eine sehr kreative Idee, weil hätte man mir jetzt gesagt, wie kann man da als Fan Protest äußern? Es ist ja gar nicht so einfach. Und ich finde das genial mit den ferngesteuerten Autos.
Ja, finde ich auch. Ich frage mich vor allem, wie die reinbekommen haben. Also ich bin wirklich weit davon entfernt, aktives Mitglied von irgendeiner Fanszene zu sein. Und ich weiß einfach nicht, wie es funktioniert. Also wie man einen Tennisball reinschmuggelt, das verstehe ich, weil den steckst du dir halt wahrscheinlich irgendwo in die Hose, wo du nicht abgetastet wirst.
Mhm.
Oder, keine Ahnung, unten in den Rucksack rein oder so, who knows. Aber so ein ferngesteuertes Auto, da muss man schon sich so Gedanken machen, wie man das reinbekommt.
Aber das Problem ist ja, ab jetzt werden sie mit denen nicht mehr reinkommen. Sie werden mit den Flugzeugen nicht mehr reinkommen, weil da wird jetzt in der Kontrolle drauf geachtet. Das heißt, sie müssen sich was Neues überlegen. Haben sie noch nicht mitbedacht?
Aber wie willst du das alles kontrollieren? Also du kannst ja nicht irgendwie jeden Samstag 70.000 Leute abtasten, ob die jetzt hier vielleicht noch einen Tennisball...
Doch, das können die machen.
Okay.
Doch, das können die machen.
Also was...
Ich dachte vielleicht noch so an sowas Klassisches, so einfach Papierflieger.
Oh, das passiert, glaube ich, sowieso.
Ja?
Okay. Ja, ja. Aber
da muss man auch echt gute bauen, ne?
Mhm. Das würden die, glaube ich, hinbekommen. Papierflieger sind natürlich möglich, aber die stören, glaube ich, nicht so sehr auf dem Spielfeld.
Aber wenn alle, die im Stadion sind, welche werfen, wenn es ein Meer von Papierfliegern wäre.
Kennst du die Geschichte vom legendärsten Papierball der Fußballgeschichte?
Nein.
Ich glaube, das war 2008. Da hat Bremen gegen Hamburg gespielt im Halbfinale des UEFA Cups. Und da wurde der entscheidende Eckball, mit dem Bremen das entscheidende Tor erzielt hat, da wurde der Ball von einem auf den Platz geworfenen Papierklumpen so abgelenkt, dass er eben nicht zum Seitenaus raus ist, sondern zum Eckball. Und dann wurde daraufhin ein Tor geschossen.
Ja. Oh. Und, also war das dann ungültig?
Nein, das ist natürlich gültig. Also du kannst auch auch wenn du den Schiedsrichter triffst, alles was auf dem Platz trifft ist und kein Spieler ist, wird wie Luft behandelt und ist dann halt einfach so.
Krass. Okay.
Ja, das ist das.
Ja, danke Tommy Schmidt.
Kein Problem. Herzlich willkommen bei Copa TS. Nächste Woche mit Fabian Kloß tatsächlich.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in diesem Podcast eingeladen sein werde.
Doch, tatsächlich. Wir wussten nicht, wie viele Frauen so mit Fußball zu tun haben und du hast mal Laura Freigang gesagt letztes Jahr, deshalb haben wir nicht eingeladen.
Ja. Können wir jetzt nicht mehr über Fußball reden?
Ich habe ehrlich gesagt den Tommy-Schmidt-Virus gerade bekommen. Irgendwie
ich habe den Fehler gemacht, dir eine Frage zu stellen.
Ja, ich möchte irgendwie mehr drüber reden. Ich möchte hier Tuchel, Bayern, kaputt, Nationalmannschaft.
Nächste Woche darfst du wieder über Fußball reden,
gut.
Okay?
Ja, ich habe auch noch eine andere Sache, über die ich reden möchte.
Ja, mach doch.
Und zwar...
Mach doch, aber nicht mit Fußball.
Nichts mit Fußball, sondern...
Ich fand es spannend, aber es reicht jetzt auch.
Ich hab ein Thema, das ist vielleicht auch in deinem Kosmos.
Okay.
Und zwar geht es um die Musik. Du liebst ja die Musik.
Die Musik.
Und zwar habe ich mich in letzter Zeit auch fußballbedingt sehr mit so Radiosendern auseinandergesetzt. Und so, ich rede jetzt nicht von den so coolen Berliner Radiosendern, sondern ich rede von so...
auch die Berliner Radiosender, kannst du das Wort cool nicht mehr davor
setzen. Es gibt trotzdem coole Radiosender, die so Musik spielen, die vor maximal 10 Jahren rausgekommen ist.
Ja.
Also das definiert das für mich einen jungen, coolen Radiosender.
Okay.
Aber ich rede von so Flächenbundesland und ein Antennesender.
Yes.
Also Antenne Niedersachsen, Antenne Bayern und so weiter und so fort. So diese klassischen Pop-Radiosender, die klassischen 80er, 90er und die Hits von heute. Die nämlich so implizieren, jo, seit 2000 ist hier nichts mehr passiert in der Musik.
Ja,
und
wirklich.
So hören sich halt diese Radiosender auch an. Und es macht ja auch Sinn, weil Radio... Das richtet sich tendenziell eher an ältere Leute und deshalb finde ich das komplett fair. Und ich habe mich damit beschäftigt, was der Radiosong ist. Mich hat damit beschäftigt, was der Song ist, der mich am wenigsten überraschen würde, wenn er läuft, wenn ich den Radio anschalte, auf so einem großen Popsender.
Warte. Let's get listicle, listicle. Let's get listicle, listicle. Das ist doch ein Let's Get Listicle, oder nicht?
Es ist versehentlich Let's Get Listicle.
Ja.
Ich habe ich habe das monatelang recherchiert und mir eine Playlist gemacht mit unterschiedlichen Songs, die Radiosongs sind. Und ich habe es jetzt kondensiert auf 5 Songs.
Ich bin happy und ich bin gespannt, wie viele Songs davon ich selbst schon im Radio gespielt habe.
Ich würde sagen mindestens 3.
Okay.
Also, ich fange an mit der 5.
Ja.
Es ist ein Song, der nicht sofort im Kopf ist, wenn ich den Namen sage. Aber wenn du ihn hörst, du weißt sofort, was es ist. Der Song ist For You von der Manfred Mann's Earth Band.
Nö.
Und ich spiele ihn jetzt ganz kurz an, das geht magenrechtlich bestimmt klar.
Ja.
Ja, das ist ein Radio.
Habe ich noch nie gespielt.
Hast du noch nie gespielt, aber es ist der Radiosong.
Ja.
Perfekt.
Und der schiebt einen auch im Auto.
Er ist perfekt.
Ja.
Zweiter Song, auch in die gleiche Kategorie, aber er ist auch am wenigsten überraschend im Radio. Das ist Money for Nothing von Dire Straits.
Ja.
Ich spiele ihn mal an.
Das sind alles so Songs, genau, wo man, wenn man die hört, den Titel nicht sagen könnte.
Aber man hat ihn schon 1000 Mal gehört. Man würde ihn niemals selbst anspielen, aber er ist perfekt. Und ich finde, Money for Nothing von Dire Straits hat den perfekten Riff. Er geht zu hart, dieser Riff, für das, was der Song ist.
Damit durchs Dorf brettern, so
es
geil.
Es ist so heftig. Das in einem tiefer gelegten VW Polo, den du von deinem Vater bekommen
perfekt.
Hast. Perfekt. Ansonsten, jetzt geht's ein bisschen, jetzt gehen wir in die Hits von heute. Und zwar, das sind Songs, die du garantiert schon gespielt hast.
Ja.
Dear Mr. President von Pink.
Ja, natürlich. Kannst du ihn auch trotzdem anspielen für den Vibe, bitte?
Ja, gerne.
Schön.
Toll. Der ist auch ein bisschen nachdenklich.
Toll.
Auch ein irres Cover übrigens. the people speak.
Oh wow, so, okay, so ja, richtig revolutionär. So, ja,
Pink vielleicht.
Unsere Pink an der Pink, Front.
Reite ich ein in die Pink-Einheitsfront. I Kissed a Girl von Katy Perry.
Ja, ja, habe ich auch schon gespielt.
Das würde man nicht selbst anwählen, aber man freut sich, wenn es im Radio kommt. Aber es überrascht einen auch nicht. Das ist genau
kannst
das.
Kannst du auch nochmal einspielen?
Ja, gerne.
Perfekt. Das macht mich glücklich.
Es ist wirklich ein toller Song. Und ansonsten der Radiosong, der wirklich mehr...
Die Nummer eins.
Die Nummer eins, die wirklich alles aufgeholt hat, was 50 Jahre Popgeschichte, 60 Jahre Popgeschichte davor geschaffen haben, der alles niedergewalzt hat, der nichts zurückgelassen hat.
Hat's was mit Ed Sheeran zu tun?
Nein, Ed Sheeran ist tatsächlich ein guter Punkt. Okay. Aber Ed Sheeran, glaube ich, hat zu viele Leute, die tatsächlich Fans sind.
Ah, okay. Mhm.
Ich glaube, der ultimative Radiosong ist der hier. Der hier.
Oh, Imagine Dragons.
Radioactive.
Oh, den habe ich so oft gespielt, ja. Den hasse ich.
Das ist das, was in Monaten der Recherche bei mir rausgekommen ist. For
ja.
You.
Ja.
Money for Nothing, Dear Mr. President, I Kissed a Girl und Radioactive. Das sind die Radiosongs.
Perfekt.
Wenn die bleiben vielleicht von uns als Menschheit am ehesten kleben.
Das Schlimme ist, also die ersten Songs vielleicht nicht und ich hätte dir die Titel nicht sagen können, aber ich kenne so viel Scheißmusik auswendig. Das wird mir so häufig von Freunden und Freundinnen gespiegelt, wenn man so Fernsehen schaut oder so GNTM so einmal im Jahr. Und dann kommen da so dann diese Song-Einblendungen, da läuft ja dann genau so Radiomusik und ich kann jeden Song mitsingen, weil ich einfach 5 Jahre lang beim Radio gearbeitet habe. Ich kann auch bei den meisten den Titel nicht mehr sagen. Aber das ist einfach, das ist sowas, bleibt für immer in meinem Kopf. Es geht da leider nie wieder raus.
Ich bin richtig froh, dass meine aktive Zeit im Radio, die ja immer noch ist, dass die nicht beinhaltet, dass ich irgendeinen Song spielen muss, sondern dass ich einfach die Quatschmusik auflegen kann, die ich möchte. Und bei meiner nächsten Sendung bei Fritz im März werde ich genau diese Musik auflegen. Ich werde nur normale Radiohits spielen.
Ja, da wird sich die Musikredaktion freuen.
Ja, weil die sind auf jeden Fall
endlich
da.
Spielt hier mal jemand gute Musik.
Und ich freue mich richtig drauf, dass da Katy Perry auch noch mal ein paar GEMA-Einnahmen bekommt.
Ja, toll.
Oder die vorgestellten Drachen.
Drücke ich dir die Daumen.
Dankeschön.
Oh, Radiosong. Ich habe noch was zu dem Thema. Und ich will dafür einen anderen Jingle abspielen, der nur halb korrekt ist, aber egal. Was gerade abgeht bei den Amis? Was gerade abgeht bei den Amis?
Das finde ich irgendwie geil. Das berührt mich irgendwie, weil das ist so ein bisschen...
Das ist ein bisschen melancholisch.
Das
auch,
ist so,
ne?
Als hätten wir so eine kleine Folkband.
Ja.
Und hätten wir so Werbung für so, keine Ahnung, so ein aluminiumfreies Deo. So klingt,
ja,
das.
Klingt das. Also es ist ein bisschen geschummelt, weil das, was ich erzähle, das oder worüber ich mit dir noch sprechen wollte kurz, da geht es zwar um die Amis, aber die Hauptperson ist eine Britin. Aber egal, ich wollte den neuen Jingle mal benutzen.
Du kennst meinen Tag dazu. Angelsachsen sind für mich letztlich alle dieselben.
Ach, toll.
Letztlich kamen ja nur die weirden Briten nach England am Anfang. Ja. Deshalb ist es voll okay.
Okay. Es geht um Sophie Alice Baxter und den Song Murder on the Dance Floor, den wir beide lieben, richtig?
Ja.
Der ist, wie alt ist der? 10 Jahre alt?
Sag mal. Nee, der ist älter, oder?
Wie alt ist Murder on the Dance Floor? Komm, das müssen wir jetzt einmal kurz nachrecherchieren.
Ich sag's, wie es ist, wenn du das hier googelst. Wenn auf meinem Dancefloor jemand umgebracht wird, ich würde nicht, so eine Geschichte draus machen. Ich würde keinen Song drüber schreiben.
3. Dezember 2001.
Ja, das ist ein alter Song.
Da war ich ja fast nicht geboren.
Das sind die Hits von heute.
Da war ich fast nicht geboren, deswegen, ganz im Ernst, kannte ich den auch vorher nicht.
Ich kannte den nur.
Ich kannte den vor Saltburn nicht.
Ich kannte den.
Nur, jetzt macht es auch Sinn, weil ich bin einfach wirklich zu jung.
Ich kannte den nur, weil ihn, ich glaube, Miguel immer auf den. Und das ist ein Wort, das ich in sehr vielen Anführungszeichen benutze. Aftershow-Partys vom ZDF-Magazin immer aufgelegt hat. Auf dem Musik-iPad.
Es ist aber auch einfach der perfekte Song.
Ja.
Es ist wirklich der perfekte Song. Und ich finde das irgendwie so süß, weil der ja, okay, noch älter ist, als ich dachte. Und durch Saltburn, jetzt die MGMT, was war da noch in der Playlist? Blockparty, glaube ich.
Blockparty, es war, diese Karaoke-Szene ist Pet Shop Boy.
Cold War Kids, weiß ich
Rent.
Noch. Also auch so ein bisschen so Indie-Musik, die ich früher auf jeden Fall noch gehört habe. Das war alles mit in diesem sehr guten Soundtrack. Ich habe den letztens nämlich nochmal gehört. Und eben Murder on the Dance Floor. Und der Song hat jetzt irgendwie nochmal so einen Hype dadurch. Und Sophie Alice Baxter ist gerade in allen amerikanischen Shows eingeladen, war jetzt auch bei der BBC, okay, britisch, egal, war, glaube ich, bei Fallon und hat da aufgetreten, ist da aufgetreten. Ich muss sagen, also ich habe mir dann die Auftritte ein bisschen mehr iconic vorgestellt, als sie waren, also sie steht da so ein bisschen stocksteif, Aber irgendwie finde ich das total cool, dass jemand für so einen Song jetzt so 20 Jahre später nochmal so irgendwie die Credits einheimsen kann. Und irgendwie finde ich das schön, weil offensichtlich ist es verdient. Es ist ein sehr, sehr gutes Lied. Und ich frage mich, wie verrückt das für sie jetzt sein muss, weil dieser Song ist für sie ja wahrscheinlich schon so alt, vielleicht kann sie den gar nicht mehr hören. So.
Ich glaube, das ist auch ihr großer Song, oder?
Genau. Und jetzt tut sie irgendwie nochmal, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ist für sie gerade eine sehr gute Zeit.
Wem ich das in Deutschland unglaublich gönnen würde, nochmal so 20 Jahre später Anerkennung zu bekommen, Lafay.
Ich habe auch an Lafay gedacht.
Ja, ich würde das richtig gönnen.
Lafay ist vor einer Woche mit Blond zusammen in Köln aufgetreten und sie haben, wie heißt der Song, Heul doch?
Heul doch.
Heul doch zusammengesungen.
Heftiger Song.
Und Blond, die Band, die wir unterstützen und lieben, die sind ganz, ganz große Lafay-Fans gewesen als Kinder und deswegen war das, glaube ich, richtig krass für die, dass sie mit ihr aufgetreten sind.
Ich finde es richtig schön, wenn Lafay das passiert, dass so vor 2 Jahren den No Angels passiert ist, dass sie nochmal so...
Oder Tokyo Hotel,
dass sie so rückwirkend nochmal so ein hey, sorry, dass wir so gemein zu euch waren damals, was nichts besser macht, aber so eine gewisse, auch durchaus kommerzielle Anerkennung nochmal erfahren darf. Das fände ich cool bei Lafay.
Ich finde das aber so eine krasse Vorstellung, wenn du dann da eines Morgens aufwächst als Sophie Alice Baxter und du hast vielleicht schon so halb mit deiner Karriere abgeschlossen, es läuft wahrscheinlich irgendwie ganz gut und die wird irgendwie ein gutes Leben haben und so, aber dass du nochmal auf dem Level erfolgreich bist, damit hat die ja auf keinen Fall gerechnet, wahrscheinlich auch nicht mit so einem alten Song. Und dann siehst du irgendwie, dass du so auf TikTok viral gehst und das hält sich dann über Woche und von der nächsten Woche zur nächsten und auf einmal kriegst du die ganzen Anfragen für Preisverleihungen da nochmal zu spielen und alle lieben dich nochmal und irgendwie finde ich das so schön, weil ich das so eine schöne Perspektive aufs Leben finde und auch auf Erfolg in der Medien- und Musikbranche, dass manche Leute eben auch erst spät so die Lorbeeren für ihre Arbeit so wie sagt man das? Die Lorbeeren?
Einheimsen. Ich denke,
das finde ich irgendwie schön.
Ich denke daran richtig oft, dass ich gerne, wenn ich mir eine Medienkarriere aussuchen könnte, dann hätte ich gerne so eine in der Band, die einen riesigen Song hatte und seitdem nichts mehr gemacht hat und aber trotzdem so okay Alben danach rausgebracht hat und immer auf so Stadtfesten, auf so größeren 3-4-5000er Geländen auftritt und alle hören so mit so sympathischer Gleichgültigkeit deine ganzen Songs davor und am Ende spielst du den einen Song. Mhm. Sowas wie, wenn ich wäre richtig gern Mitglied von Aha. So
oder wenn Pohlmann, wenn jetzt Sommerwehr spielt.
Ja, genau. Und dann ist so, dann steht man so davor da und denkt sich, ach ja, cool, dass du noch irgendwie 30 andere Songs hast. Erstens cool, zweitens who cares. Und dann weißt du so, du stehst dann so auf der Bühne und du weißt genau, wie das Publikum so drauf ist. Die warten auf diesen Moment und du zögerst den raus und zögerst den raus. Und dann spielt jemand den ersten Akkord von diesem Song und alle sind so, dafür haben wir 60 Euro gezahlt.
Aber weißt du was?
Das ist doch mega geil.
Vielleicht machst du auch so den Peter Fox Move und verfremdest den Song dann so krass und singst den auch extra so, dass der einfach komplett anders klingt als in der Originalversion, die wir alle irgendwie 20 Jahre lang mitgesungen und gehört haben.
Wie die
dass
Arctic
man gar nicht mehr
Jahr.
Weiß, wo man mitsingen soll und das macht einen was sauer. Und dann lässt er auch die zweite Strophe weg, weil er die jetzt im Nachhinein irgendwie blöd findet. So, vielleicht wärst du auch so.
Ja, die Arctic Monkeys haben das letztes Jahr bei ihrer Tour auch gemacht, dass sie so Offbeat gesungen haben. So, fuck off. Oh. Aber nee, ich würde das genauso machen. Ich würde denen geben, was sie wollen. Davor kann ich meine coole künstlerische Musik spielen und dann kommt Take On Me. Und alle rasten aus, hauen sich so mit ihren Bierbechern auf den Kopf. Das finde ich toll.
Ich spiele ja gerade, also nein, ehrlich gesagt, seien wir ehrlich, ich habe das gerade pausiert für eine Woche, weil der Song hat mir zu schlechte Laune gemacht. Eigentlich sollte ich gerade auf dem Schlagzeug Yellow spielen von Coldplay. Mhm. Man spielt viele Klassiker, wenn man Schlagzeug lernt, was natürlich absolut Sinn macht. Und das ist wohl, meinte mein Schlagzeuglehrer, etwas, was Sinn macht, weil der irgendwie ein gutes Beispiel ist, weil da so verschiedene Sachen passieren und so weiter und so fort. Und irgendwie hat mir der Song beim Üben, ich habe den nur einmal geübt, so schlechte Laune gemacht, weil er mich so an meine Teenager-Zeit erinnert hat, als ich halt Hardcore-Coldplay-Fan war. Das krasseste Indie-Girl, so dieses Album, wo Yellow drauf war und diese ganze melancholische Coldplay-Musik. Und die ist schön, wenn man sich mal so bewusst entscheidet, sich das mal wieder anzuhören. Aber es gibt einfach so gewisse Musik, die man als Jugendliche oder Jugendlicher gehört hat. Wenn man die jetzt anhört, ist man zu sehr wieder in dieser Stimmung von damals drin. Und das will ich. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, mein Coldplay hieß halt Green Day. Das war so die erste Band, die ich gut fand. Und das war auch, ist auch so ein guter Einstieg in die Musik, die ich jetzt noch höre, weil es so halt dieses Pop-Punkige hat, aber die frühen Alben sind so ein bisschen rockische. Und dann kann man
American
von dort...
American Idiot, ne?
Genau, das war das 2003er Album oder so. Und ich fand halt das 95er Album Dookie gut.
Ja.
Aber wenn ich das, ich könnte das jetzt, wenn ich nachher heimlaufe, könnte ich das perfekt hören.
Boulevard of Broken Dreams.
Das ist mir zu popisch.
Wirklich? Oh, nee,
das ist so,
geliebt.
Das ist das, was Viva la Vida für Coldplay ist. Das ist so dieses eine Album.
Viva la Vida hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.
Ich sag nicht, dass es keine Daseinsberechtigung hat, aber es ist so, es ist der Moment, in dem das so, in dem die Band so den Shark jumpt.
Ah ja, okay, ja. Verstehe.
Apropos Band, die den Shark gejumpt hat. Hast du das gelesen mit, dass es 4 Beatles-Filme geben soll 2026?
Nein.
Aus jeder Perspektive einen. Und das finde ich irgendwie geil, weil ich freue mich vor allem auf den Film aus der Perspektive von Ringo Starr. Weil während so die anderen Paul McCartney und John Lennon und George Harrison so diese krassen Probleme haben mit ihrem Ego und oh Mann, bin ich Künstler genug und LSD nehmen und so weiter und diese mit sich ringen und hier noch eine Beziehung und da ist Ringo Starr einfach nur so, ja, kann ich den Song darüber, dass ich gern bei einem Oktopus im Garten wäre, kann ich den jetzt vielleicht mal, kann ich den jetzt vielleicht mal spielen? Ich möchte gern den Film sehen. Ich möchte nur den Film aus der Perspektive von Ringo Starr sehen, weil der ist die ganze Zeit so der in Anführungszeichen hässliche aus der Band, der lustige, für den sich niemand so richtig interessiert, aber er hatte, glaube ich, das entspanntere Leben. Und ich glaube, das ist auch der Einzige, ist bestimmt auch ein Arschloch, aber ich glaube, der ist der Einzige, der kein komplett irres Arschloch ist.
Ich habe mich nie richtig für die Beatles interessiert, ganz ehrlich.
Ich bin kein Beatles-Fan, aber ich glaube, das ist halt so sehr interessant, an denen so Zeitgeschichte nachzuvollziehen.
Ja. Wir müssen auch nochmal über diese ganzen Musical-Filme reden, die jetzt ein Comeback haben, aber schaffen wir nicht mehr.
Ich höre gerade viel den La La Land Soundtrack.
Oh.
Finde ich einen guten.
Ja, ich höre gerade den Saltburn Soundtrack.
Den was?
Den Saltburn Soundtrack. Und ich habe viel den Priscilla Soundtrack gehört, der ist auch sehr gut.
Viel von Elvis.
Kann ich sehr. Mein guter Freund. können wir bitte noch schnell einen Jingle uns überlegen für Musik?
Jingle für Musik?
Also wenn wir halt über Musikthemen sprechen.
Ich finde,
wir haben noch nicht genug Jingles. Guck mal, also ich muss es ja einmal erklären. Ich habe hier mein kleines iPad vor mir und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Knöpfe. Und wir haben davon 5 belegt plus unser Intro. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch viel Luft nach oben für mehr Jingles, die ich abdrücken kann. Also, wir brauchen einen Musik-Jingle.
Aber fändest du es nicht cool, wenn Musik einen Jingle hat, der nicht musikalisch ist?
Ja.
Ich hätte gern so 12-Ton-Musik, dieses sehr mathematische
Architektenmusik.
Musik.
Ja. Gut. Okay, cool, dann haben wir den auch. Wie fandest du die Folge?
Ach, stimmt. Ich fand sie leicht. Ich habe viel Quatsch geredet. Es tut mir leid. Ich hatte auch so wieder so eine ein bisschen lahme Zunge. Ich habe sehr viel so aus dem Mund, sehr viele Wörter sind mir aus dem Mund herausgefallen, glaube ich, in der Aussprache. Ansonsten fand ich das eine gute Sache. Also,
ja, okay, gut. Ja.
Und für dich, wie fandest du die Folge?
Ich fand es eine okaye Folge.
Ja?
Ich glaube, ich fand sie okay. Ich glaube, letzte Woche fand ich besser, aber ich fand es okay.
Wollen wir uns noch über irgendwas streiten? warum hast du auf deinem Pulli lauter Haas? Wäre mal eine Frage. Stinkt für Hotz oder für Humsi?
Das ist für Hotz und Humsi.
Ah, okay, das macht Sinn. Dann müssen wir uns nicht streiten.
Ja, für uns beide. Ach komm, nee. Ich glaube, es war eine gute Folge. Okay. Machen jetzt mal Schluss. Wir wollen nämlich noch ein bisschen über die Tour reden.
Mhm.
Ich würde gerne noch einen Matcha mit dir trinken.
Matcha.
Du musst keinen Matcha trinken.
Ich muss keinen Matcha trinken.
Aber ich würde einen trinken.
Gut.
Ja, cool.
Leben groß.
Wenn unten im Café keine Promis sind, die ich nicht treffen will.
Oh ja, ich habe vorhin einen Promi getroffen, den ich nicht treffen wollte.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Achso, 5 Sterne. Bitte. Danke. Tschüss.
Hotz und Humsi ist ein Studio Bummens Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.